Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Ausgezeichnet mit dem Comenius Edu Mediasiegel ist er als pädagogisch-inhaltlich und gestalterisch herausragendes Bildungsmedium. Der Geschichtspodcast von Clotilde bis Columbus ist lehrreich und opulent gemacht. Es gibt lebendige Szenen mit Geräuschuntermalung, Musik, Toneffekte und eine Erzählung nach allen Regeln der Kunst. Er richtet sich an Studierende in der Prüfungsvorbereitung, ist aber über Spotify auch der Allgemeinheit zugänglich. Ein tolles Podcast-Projekt also. Realisiert haben es Professor Dr. Martin Kaufhold und Professor Dr. Matthias Kluge an der Universität Augsburg. Sie sind heute hier zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja.
Guten Morgen.
Als podcastende Historiker haben Sie es natürlich leicht, Inhalte Ihres Fachs als Geschichte zu präsentieren. Das werden jetzt bestimmt einige Zuhörende denken. Haben Sie recht?
Natürlich. Nein, die Geschichte ist relativ groß und wir haben deswegen schon die Mühe und auch die Verpflichtung, sie ordentlich und breit und auch sorgfältig zu recherchieren. Das ist die Vorarbeit und das ist durchaus immer auch ein ordentliches Stück Arbeit.
Technik ist ja für viele Podcaster ein Pflichtteil. Und war das für Sie auch so oder hat Ihnen die technische Gestaltung auch Freude gemacht?
Unsere Geschichte, sie hat verschiedene Stufen durchlaufen. Also wir haben das zunächst mal in der Corona-Zeit in etwas amateurhafter Weise, sagen in einem Dienstzimmer, wo wir die Bücherschränke mit Jacken verhängt haben, um den Hall zu reduzieren, aufgenommen und sind dann in so eine alte Aufnahmekabine übergegangen. Aber am Schluss sind wir dann eben wirklich bei Experten des DigiLab mit entsprechender Aufnahmetechnik gelandet.
Ich sag mal, die größte Herausforderung bei der Technik ist immer, alles, was technisch nötig ist, am Ende auf einem möglichst professionellen Niveau zu realisieren, finde ich. Und dafür braucht es oft guten Rat von verschiedenen Seiten. Und den haben wir an der Universität bekommen. Also das war einfach großartig. Wir haben da eine großartige Infrastruktur und ich kann auch jedem nur raten, die nach Möglichkeit zu nutzen. Das ist sicherlich ganz, ganz essentiell gewesen für das Gelingen unseres Projekts.
Das Ganze ist deswegen aber so gelaufen, weil Matthias Kluge immer mit höchsten professionellen Standards zufrieden ist, aber mit weniger auch nicht. Das ist so, man muss in Kauf nehmen und muss berücksichtigen, das dauert. Das ist halt ein Punkt.
Das Kompliment geht an Sie, Herr Kluge. Und wie viel Text haben Sie eigentlich aus Ihren Vorlesungen genommen?
Die Grundlage sind Vorlesungen und Publikationen. Ne? Das ist sozusagen in diesem Fall auch notwendig, wenn man ein solches Spektrum abdeckt. Also geht immerhin von Clotilde bis Columbus sind fast 1000 Jahre bis auf ganz wenig. Das ist schon das sind 22 Themen, die im Grunde alle für sich Highlights mitunter sind. Und da gibt es natürlich schon einige Forschung auch, die man nicht einfach ignorieren darf. Also da musste man schon darauf zurückgreifen, auch was man in der Lehre erprobt hat. Wir haben es erst versucht, indem wir nach dem Einarbeiten und nach dem uns darüber austauschen, freigesprochen haben, aber das hat schon erhebliche Nachbearbeitung erfordert.
Das war sehr reizvoll und hat Spaß gemacht, aber wir haben auch gemerkt, das ist eine große Herausforderung, da den Bogen zu spannen, da den Anfang, das Ende und auch diese inhaltliche Konsistenz, die ja doch auch nötig ist, wenn man Wissen wirklich auch systematisch und aktiv vermitteln will. Ich finde, das ist ja hier auch das Besondere, sagen wir mal, dass wir versucht haben, dieses dialogische Format der Aufbereitung des Stoffs zu nutzen, was gut ankommt und etabliert ist, aber es zu kombinieren, sage ich mal, mit einem klar abgegrenzten Kanon von Wissen. Und das ist eigentlich genau genommen auch ein mittelalterliches Konzept. Es gibt ja im Mittelalter auch schon dialogische Formate der Wissensaufbereitung, was weiß ich, Dialog of the Exchequer oder so. Da stellt jemand die Fragen und der andere antwortet. Aber eigentlich ist genau klar, worauf das Ganze rausläuft. Und das hat irgendwie der Podcast vielleicht auch ein bisschen bei uns getriggert, dass wir uns da erinnert gefühlt haben an unsere eigenen Formate und gesagt haben, okay, das machen wir jetzt auch, aber eben auf eine moderne Weise.
So. Jetzt seid ihr bestimmt neugierig, wie der Geschichtspodcast klingt und den Prüfungsstoff präsentiert. Wir hören etwa 3 Minuten aus der Folge über die Magna Carta.
Diesmal könnten wir eigentlich gleich dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, als wir über die Schlacht von Bouvines gesprochen haben. Denn die Magna Carta war schon eine direkte Folge der Niederlage des englischen Königs.
Der in Bouvines gar nicht dabei war. Das stimmt natürlich, aber die Magna Carta verdient schon ein eigenes Kapitel. Sie gehört zu den großen Dokumenten der Menschheitsgeschichte auch, weil sie im 17. und 18. Jahrhundert ein Update erfahren hat, das ihren Rang auch rückblickend gesteigert hat. Geschichte ist nicht nur das, was eigentlich passiert ist, es gehört auch dazu, was man daraus macht. Und Texte können eine besondere Dynamik erhalten, wenn die Umstände sich entsprechend ändern.
Okay, aber wir beschränken uns hier erstmal auf das Mittelalter und daher sollten wir dorthin gehen, wo unsere Wege immer beginnen, mitten hinein, nicht unbedingt in den Fluss, aber ans Ufer der Themse bei Runnymede im Juni 1215. Wir hören den Bericht des Radolf von Coxhall über die Vereinbarung der Magna Carta im Juni 1215.
An dem Tag, der für die Zusammenkunft festgelegt worden war, kamen die Barone zwischen Windsor und Staines, auf einer Wiese, die Runnymede genannt wurde, mit einer großen Zahl trefflicher Ritter und alle gut bewaffnet zusammen. Und an diesem Ort blieben sie, nachdem sie ihre Zelte errichtet hatten. Der König aber blieb mit den Seinen auf der anderen Seite der Wiese in ihren Heereszelten. Auf Vermittlung des Erzbischofs von Canterbury mit vielen anderen Bischöfen und einigen Baronen wurde daher ein friedensähnlicher Zustand, quasi Pax, erzielt. Und von allen, auch vom König, wurde unter Berühren des Allerheiligsten geschworen, ihn unverbrüchlich einzuhalten. Die Form des Friedens war schon bald in einer Urkunde enthalten, sodass alle Grafschaften in England Urkunden mit demselben Wortlaut und dem Siegel des Königs gemeinsam hatten. So stellte der König die Rechte für seine Barone und anderer, bei denen unzweifelhaft feststand, dass sie ihnen zustanden, wieder her. An einem anderen festgelegten Tag kamen die Barone zurück nach London, um die Rechte wiederherzustellen, über die es Auseinandersetzungen gab. So leisteten die Barone an verschiedenen Orten Englands einen ersten Dienst. Es war ein allgemeiner Schwur von jedem Einzelnen, sowohl von Rittern wie von freien Männern in allen Grafschaften des Königreichs. Auf königlichen Befehl in offenen Briefen, dass sie in Treue und Tapferkeit die vorgenannte Charta befolgen würden und diejenigen mit allen Kräften bekämpfen würden, die die Charta nicht einhalten wollten, auch den König.
Ja, wir haben es hier mit einem bedeutenden Dokument zu tun und mit einer großen Tradition. Und daher würde ich unser Vorgehen auch an der Tradition ausrichten und diesmal einen Dreischritt vorschlagen. Erstens behandeln wir die Vorgeschichte der Magna Carta mit einem Schwerpunkt auf der englischen Vorgeschichte. Zweitens geht es dann um den Inhalt der Magna Carta und drittens würden wir einen Ausblick auf die Wirkungsgeschichte der Magna Carta bieten.
Eine Struktur mit 3 Kapiteln hilft beim Lernen und die Szene steht uns bildlich vor Augen. Das funktioniert super, würde ich sagen. Und entschuldigt bitte, dass ich jetzt nicht die Originalmusik drunter lassen konnte. Eine rechte Frage. Ich habe eine andere Musik gewählt. Das Original hört ihr, wenn ihr dem Link in den Shownotes folgt. Weiter im Interview. Es gibt verschiedene Zwecke für Podcasten. Die einen, die lassen dann das wissenschaftliche Denken hören. Das ist ja auch eine Qualität. Bei ihnen ging es aber um Prüfungsvorbereitung. Und das heißt, sie mussten berücksichtigen, was im Examen drankommt. Gleichzeitig ist die Zeit begrenzt.
Drankommen kann, muss man auch sagen, denn in Bayern ist es immer noch so, dass nicht vorher angekündigt wird, welche Fragen da drankommen. Es gibt aber, sage ich mal, gewisse Erfahrungswerte, was die Studierenden eben bei uns regelmäßig machen. Ich sage jetzt noch bei uns, ich bin ja mittlerweile in Bremen, aber ich sage ja, mal, genau. wenn man nach Bayern schaut, die bearbeiten eben auch die bereits gestellten Staatsexamensaufgaben ganz gerne zur Vorbereitung, gucken sich die an. Da gibt es auch entsprechende Sammlungen. Und daran kann man sich dann eben oder haben wir uns auch ein wenig inhaltlich orientiert.
Sie haben sich 30 Minuten pro Folge gegeben. War es schwer zu bestimmen, was Sie erzählen und was Sie weglassen?
was man weglässt, ist immer das Schwierigste. Ja, das ist so bei jedem Buch so, es sei denn, es soll 800 Seiten haben, aber ehrlich gesagt soll es das eben nicht. Und das ist der Punkt, das fällt den Studierenden immer noch schwer. Also gestern Abend ist das Hauptseminar zu Ende gegangen und die Leute sagen, was ist das Maximum an Länge, also was ich abgeben darf? Und es war ganz klar, das nie ist das Problem, dass sie zu wenig schreiben. Also das habe ich in jetzt mittlerweile, wie lange mache ich das, 30, na, fast 40 Jahre, sagen, hat man das nie erlebt fast. Das kann man an einer Hand abzählen. Aber die Zahl der Leute, die zu lange reden und zu viel schreiben und so, die ist dafür ziemlich unbegrenzt. Also es ist immer schwer, sich von seinen goldenen Worten zu trennen. Und hier in diesem Fall sind 30 Minuten sogar das wirklich das Maximum. Ich glaube, die meisten sind eher kürzer. Also so, oder? Sagen wir vielleicht 25 ja. Und so. Also das ist so die Aufnahme. Also wir haben im Vorfeld einige andere Podcasts auch, es gibt ja auch, gab damals auch etliche englische und so, einfach mal gehört. Auch, also ich habe viele beim Kochen gehört und gemerkt, wo ist sozusagen meine Aufmerksamkeitskurve. Und häufig bin ich einfach rausgerutscht. Also in diesem Fall ist es natürlich jetzt nicht so ein Podcast, der eine Unterhaltungsqualität in erster Linie hat, sondern der Standard ist schon der, also dass wir jetzt nicht locker über irgendwas quatschen, was wir auch tun können, aber der Standard ist schon der, wirklich einigermaßen gesichertes Wissen zu vermitteln. Wir versuchen halt, ich sag mal immer, nicht nur das Wissen so abstrakt irgendwie zu vermitteln, weil auch für Lehrerinnen, Lehrer und so ist einfach immer das Wichtigste, eine eigene Perspektive zu haben. Ja, und das Ding, also das Thema aus einer eigenen Perspektive zu präsentieren, das ist die Form, in der man sich etwas merken kann. Alles andere ist letztlich in den Wind gesprochen.
War das eine dramaturgische Gestaltung oder sind Sie stark, sagen wir, nach Lernzielen und Abschnitten vorgegangen?
Mitten rein, da fangen wir an. Das ist im Grunde auch immer die beste Form. Ich finde auch die beste Form für Vorträge und so. Von ungefähr, also bis zu einer Stunde. Ja, wenn Sie irgendwie eine Vorlesungsreihe machen oder so, dann können Sie mit der Vorgeschichte anfangen und all diesen Dingen. Aber sonst ist es, glaube ich, ganz gut, ziemlich, also wirklich mitten rein, dann das unmittelbare Umfeld zu klären und dann den Blick zu weiten und zu sehen, wie passt es da eigentlich rein? Ja, also zunächst mal zu klären, wer ist da eigentlich, mit wem hat man es da zu tun gehabt? Wenn wir, sagen wir mal, sagen so einen Erzbischof von Canterbury sterben lassen am Altar, dann erstmal klären, also wer ist das eigentlich gewesen? Und wer ist dabei gewesen? Wer hat das bezeugt? Das ist wichtig für Quellen. Und dann den Blick auch auszuweiten, um zu sagen, also, wo kommt das eigentlich her? Wie ist es dazu gekommen und wofür steht diese Geschichte? Um dann auch zu sehen, wo geht es hin? Das waren so, sind so Schritte. Das hat auch eine gewisse handwerkliche, wissenschaftliche Verbindlichkeit. Ne?
Das lässt sich dann gut in die Gliederung übernehmen und hat sich eben auch bewährt. Und so haben wir das dann auch in den Folgen konsequent, möglichst konsequent durchgehalten.
Also das war schon ein Schema und zwar durchaus ein dramaturgisches.
Ja, kann man sagen. Und wir haben, ich meine, das kennt man ja auch von verschiedenen Formaten, wenn man jetzt, also auch selbst wenn man ins Fernsehen schaut, da kann man das, sieht man das ja auch. Also meine Kinder, als die noch kleiner waren, haben die auch alle möglichen Wissenssendungen geguckt und so. Da gab es ja auch oft drei Fragen am Anfang der Sendung, die dann im Laufe der Zeit geklärt werden. Und dann gibt es auch so eine, Das haben wir auch eine musikalische, auch nochmal Orientierung in diesem Podcast, dass wir jetzt eigentlich zur nächsten Frage, dass wir zur nächsten Frage übergehen, dass das auch nochmal gehört wird und so.
Ja, das ist doch lernwirksam. Das stützt die Erinnerung. Und ja, gab es eine Lieblingsfolge, die Sie noch in Erinnerung haben? Und wenn ja, was macht sie zur Lieblingsfolge?
Ja, es gibt so verschiedene, glaube ich. Also ich hab mir manche nochmal auch wieder angehört, benutze die ja nach wie vor, auch noch in der Lehre, muss ich sagen, also für die Seminare. Ich finde zum Beispiel, also die Columbus-Folge, gut, der Erzbischof von Canterbury, das gefällt mir auch. Und John Dark wahrscheinlich auch. Also die ist übrigens sehr, sehr komplex.
Columbus, das ist, glaube ich, auch von der Statistik her eine Folge, die sehr gerne gehört wird. Die kommt insgesamt auch draußen ganz gut an. Die hat gewisse Abrufzahlen. Das finde ich auch immer schön, wenn ich mir dann angucken kann nach den Zahlen, also dass gewisse Folgen auch vielleicht helfen oder auch gerne gehört werden, weil wir da vielleicht auch eine Lücke auffüllen konnten. Auch mit Jeanne d'Arc, glaube ich, das sind auch so Folgen, da gibt es nicht unendlich viel Material zum 100-jährigen Krieg. Das sind Sachen, die gerne gehört werden. Also das macht mir dann auch Freude im Nachhinein.
Ah ja, die Folgen werden also immer noch auch gehört und Sie schauen auf die Metriken und was da abgerufen wird.
Na gut, das gewöhnt man sich im Laufe der Zeit so an. Es ist ja auch so, dass wir an der Universität unsere Lehrveranstaltungen immer evaluieren lassen. Das machen wir nach wie vor auch noch. Das hat uns ja schlussendlich auch zum Podcast ermutigt, sage ich jetzt mal. Das waren die Rückmeldungen der Studierenden. Wir hatten eine sehr ausführliche Evaluierung zunächst mal für ein internes Format auch bekommen. Da waren sehr, sehr viele ermutigende Stimmen dabei. Das finde ich richtig klasse. Und dann haben wir gedacht, okay, Wenn das so ist, dann könnten wir es tatsächlich vielleicht nochmal probieren, für eine etwas breitere Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen. Das kann ich für die Hörerinnen und Hörer auch empfehlen, dass man immer auch die Evaluierung gleich mitdenkt, sozusagen. So ein Podcast-Projekt geht von der Konzeption dann über die technische Realisierung bis zur Evaluierung am Ende, um eben auch einfach zu sehen, wo kann man vielleicht noch was optimieren.
Haben Sie Abrufzahlen?
Wir haben Zahlen. Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell Gesamtabrufzahlen für den vollständigen Zeitraum von 32.435. Was mich besonders freut, ist, dass wir eigentlich einen stetigen Anstieg haben bei den Zahlen. Also zum Beispiel haben wir jetzt für das Jahr 2025 15.945 Gesamtabrufe, also für alle Folgen insgesamt. Und das ist ja fast die Hälfte. Das heißt, wir wachsen ganz ordentlich und deswegen muss so ein Projekt auch nachhaltig gestaltet werden, damit es eben auch einige Jahre lang laufen kann überhaupt und damit diese Zeit auch da ist, das Projekt auch so lange funktioniert, auch technisch und so weiter, damit es überhaupt gesehen werden kann. Also wenn wir sagen, wir machen das für die Menschen da draußen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es eine Weile lang zur Verfügung steht. Und das ist hier auch gelungen, das freut mich eigentlich.
Das ist ja auf der anderen Seite das Gute an der Geschichte, dass sie also zumindest sich das mittelalterliche Geschichte, der Blick auf die mittelalterliche Geschichte ändert sich schon alle paar Jahre ein wenig, aber die Sache selber ändert sich nicht mehr ganz so sehr. Ja, die meisten der Akteure sind tot und können jetzt die Würfel nicht mehr ganz neu werfen. Also insofern, der Gehalt verändert sich natürlich zögernd, also mit dem Blick, und was ja auch an den Lehrbüchern etwa abzusehen ist. Ja, es gibt so Konzepte für Lehrbücher, aber man sagt, die sollen alle 2 Jahre überarbeitet werden oder so. Passiert aber nie. Das ist auch gar nicht zu schaffen. Also so Lehrbücher, die haben vielleicht so Rhythmen von 15 Jahren oder 10 oder so. Und naja, dieses hat ja so ein Lehrbuchcharakter in gewisser Weise. Und wir haben ja auch, das ist die andere Zahl, die Herr Kluge jetzt noch nicht gesagt hat, wir haben ja diesen, also so ein im Grunde so ein Arbeitsheft dazu gemacht noch mit entsprechenden in diesem Fall haben wir wirklich Multiple-Choice-Fragen sozusagen eingespielt. Das hat damit zu tun, dass es Studierende gab, die bei dieser größeren Evaluation dann auch geschrieben haben, nun, das alles aufzuarbeiten, ja, also da habe ich 3 Stunden noch daneben gesessen, um das aufzuarbeiten. So, und wir dachten, ah, das hätten wir jetzt gar nicht mit gerechnet. Das war eigentlich genau das, was wir wollten, ja. Aber da müssen wir eben vielleicht auch noch so ein Frageheft dazu entwickeln. Und da haben wir dann im Grunde zu jedem Podcast noch so 10 Fragen. Und dieses Frageheft hat sich immerhin, also wir haben uns gedacht, das muss, weil es ein Lehrmittel ist, auch sollte es eigentlich frei sein. Und es hat sich jetzt, ist 6.000 Mal runtergeladen worden in der Zeit. 6.000 Lehrbücher verkaufen sie also nur in mehrere Auflagen, so in etwa. Normalerweise sind die Auflagen sehr viel kleiner. Und insofern, da muss man, glaube ich, wirklich sagen, wenn man so eine Lehrgeschichte macht, die auch, sagen wir, die man ordentlich recherchiert hat und wo man denkt, der Gehalt, der hält eine Zeit, da muss man einfach damit rechnen, dass es braucht.
Ja, das finde ich ja auch total gut. Also, dass Sie da sozusagen noch einen Schritt weiter gedacht haben, nämlich mit dem Quiz festigt man ja sein Wissen dann auch. Und das ist ja quasi eine Lernstrecke im Curriculum bei Ihnen für die Studierenden. Wie ist der da eingebaut, der Podcast?
Sie meinen jetzt im Curriculum insgesamt?
Genau.
Die Leute binden diese Elemente flexibel in ihr Curriculum jeweils ein. Und diese Erfahrung hatte ich gemacht. Und deswegen sage ich auch immer, auch wieder für die HörerInnen da draußen vielleicht wichtig, wenn ich solche Wissenseinheiten mache, die sollten auch für sich immer einzeln funktionieren. Das ist in meinen Augen ein ganz wichtiges Prinzip, gerade wenn man was Sachen für den akademischen Unterricht vorbereitet. Man sagt, man kann auch mal eine einzelne Folge rausnehmen. Man kann auch mal ein Quiz nur für ein einzelnes Thema nutzen und das vielleicht im Einsteigerseminar mal machen, durchaus vielleicht auch mal kritisch besprechen, wenn man möchte, auch mit schon neueren Perspektiven Fragen auch mal gegenüberstellen und diskutieren. Dafür ist es gedacht, dass das auch insgesamt die Auseinandersetzung fördert und dass es flexibel einbettbar ist. Wir haben es dann eben auch einfach auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das zugehörige Lernmaterial kann man ja auch Open Access runterladen. Das war auch von Anfang an der Sinn. Also Geld verdienen wollten wir damit nicht, sondern es ging damit darum, wirklich nachhaltig etwas zur Verfügung zu stellen, was eben auch eine ganze Weile lang funktioniert.
Man muss da bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten immer einen langen Atem haben.
Hat das Comenius Edu Media Siegel, hat das geholfen? Haben Sie da bewusst eingereicht?
Das war jetzt eher auch meiner Initiative, sage ich mal, in dem Fall geschuldet. Ich finde es immer ratsam und auch interessant im Nachfeld, das ist ja auch eine Form der Evaluierung, da kriegt man einfach nochmal Rückmeldungen. Das finde ich eben dort besonders gut, dass es da eine breite Kommission auch gibt an Leuten, die sich dann wirklich auch mit den Inhalten nochmal auseinandersetzen, die einem dann auch eine Rückmeldung dazu geben. Deswegen lohnt es sich in meinen Augen an solchen Ausschreibungen mitzumachen. Das ist fürs Networking auch gut. Also ich habe dann in Berlin, als ich auch auf der Veranstaltung war, wo die Projekte dann nochmal präsentiert worden sind, da waren also verschiedene Museen auch dabei.
Wie war das bei Ihnen?
Also auf dieses Siegel hin, man würde hoffen, dadurch, dass es eben auch an der Uni durchaus breit rezipiert wird, so also angehört wird, und dass eben diese Sache geholfen hat. Und sie hat sicherlich auch dabei geholfen, dass das DigiLab gesagt hat und auch sagen konnte, der musste es ja auch rechtfertigen, was er da tut. Also das war immerhin der Chef, ja, also sagen, der das da mitgemacht hat. Man muss dann auch sagen, warum tut er das da eigentlich? Und da kann man dann auch sagen, ja, das hat funktioniert und wir möchten gerne weitermachen. Ja, das ist also so. Also insofern sind das auf jeden Fall solche Unterstützungen, sind sicher hilfreich.
Ja, da haben Sie jetzt eine Plakette auf der Webseite und bei Spotify haben Sie 4,8 Punkte von 5, also ein gutes Rating bei 97 Bewertungen. Und ich würde sagen, das geht auch kaum besser. Sie haben also den Spagat geschafft. Ein Lehrpodcast, der auch für Nicht-AkademikerInnen funktioniert. Haben Sie die Wissenschaftskommunikation nach draußen mitgedacht?
Wenn man solche Veranstaltungen für das Publikum macht, dann müssen sie stark ereignisgestützt sein. Es muss was passieren. Ja, also sagen, sonst ist es eben eine rein akademische Vorlesung und das ist für ein begrenztes Publikum. Bildung ist eine gute Sache in diesem, aber wenn Sie es am Abend oder so hören wollen, haben Sie auch nichts gegen ein bisschen Unterhaltung. Also die klassische Formel, ja, von unterhalten und bilden, dilectare et prod esse.
Ja. Aber das ist nicht das Einzige. Also ich finde auch, es ist das Wichtigste. Das gilt wahrscheinlich auch für jeden Film, dass man ohne ein vernünftiges inhaltliches Konzept noch so viele technische Effekte und noch so eine gute Grafik draufpacken kann. Das wird am Ende trotzdem nicht gerne gehört. Deswegen sage ich auch immer, man möge sich viel Zeit für die Konzeption nehmen und nicht zu schnell voranpreschen, sage ich mal, und gleich ins Aufnehmen gehen, sondern das ist mindestens die halbe Miete.
Es ist schon so, dass man merkt, da wurde gefeilt. Was haben Sie denn dafür getan, dass das nicht ausufert, der Arbeitsaufwand?
Es muss halt fertig werden, ne? Also das ist der Punkt ist, also ich würde immer sagen, man setzt sich ein Datum und man wird dann eben fertig, und wenn man nicht fertig ist, dann ist man trotzdem fertig. Man muss ja auch mal was vorzeigen, wenn man Gelder mobilisiert und so.
Deswegen haben wir auch gesagt, okay, jede einzelne Folge muss für sich auch funktionieren. Und dann hätte man gegebenenfalls auch schon früher aufhören können, aber wir hatten natürlich auch irgendwie das Mittelalter als Klammer.
Ich finde die Szenen total schön. Also da gibt es Musik und eben eine Lesung, die einen dann an einen Ort führt. Und das ist auch nicht zu lang. Das ist schon fein gestaltet. Wir waren ja eben bei der Öffentlichkeitswirkung und bei der Wissenschaftskommunikation. Naja, es sollte ja auch ein Lehrpodcast werden zur Prüfungsvorbereitung. Und das war eigentlich Prio 1.
Für diesen Podcast habe ich wirklich viele positive Rückmeldung von Leuten bekommen, die ihr Staatsexamen aufgrund dieser Veranstaltung wirklich gut oder eben auch sehr gut geschrieben haben. Und das war gesagt, das hat irgendwie wirklich richtig geholfen. Was man eigentlich machen muss, ist den Leuten sozusagen einen Zusammenhang zu vermitteln, dass sie das, was sie lernen, irgendwo einordnen können. Dass das nicht irgendwo einfach nur so frei rumfloatet und so ganz was ist das eigentlich für eine Geschichte? Und das ist, glaube ich, das, was die Leute wirklich brauchen. Wenn sie Glück haben, kommt dann genauso ein Thema, wie sagen wir, Chlodwig. Ja, die Taufe Chlodwigs kommt regelmäßig im bayerischen Staatsexamen vor. Weil so viele Themen gibt es fürs frühe Mittelalter gar nicht. Und die Leute hatten fast alle eine hervorragende Note, weil sie, irgendwie Glück gehabt hatten und hatten das gehört.
Es klingt auch ein bisschen so, als ob Sie vielleicht nochmal ans Mikrofon gehen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch an Sie.
Das war Science Goes Podcast. Meine Workshops zu Lehr- und Wissenschaftspodcasts findest du unter christiane-zwick.de. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Alle Links stehen in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge.